Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Heute sprechen wir in Rang 1 mit Manuel Souberon zum Ende der Spielzeit und zum Ende seiner Intendanz an der neuen Bühne Senftenberg. Manuel Souberon führt ein bewegtes Theaterleben zwischen Ost und West. 1957, als er ein Jahr alt war, ist er von Köln nach Ost-Berlin übersiedelt mit seiner Mutter Brigitte, die dort mit Wolf Biermann zusammenlebte und erfolgreiche Theaterregisseurin war. In der DDR hat er Melker gelernt, Fachbezeichnung Mechanisator, dann Schauspiel studiert, gehörte zum Berliner Ensemble, wurde nach der Wende Schauspieldirektor und Chefregisseur in Chemnitz, dann Intendant an der württembergischen Landesbühne Esslingen und 2014 Intendant der neuen Bühne Senftenberg. Diese Intendanz endet nun mit der auslaufenden Spielzeit. Ein guter Grund, zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Manuel Souberon ist jetzt bei uns in Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, grüße Sie zurück.
Sie haben, ich habe es schon erwähnt, einige sehr unterschiedliche Stationen in Ihrer Theaterlaufbahn hinter sich. Nun geht eine relativ lange Zeit auch in Senftenberg zu Ende. Wie wehmütig sind Sie da?
Naja, wie das so ist, wenn so ein Abschnitt zu Ende geht. Ein bisschen Wehmut und ein bisschen aber auch Neugier auf das, was kommt. Ich gebe zu, dass Corona ein bisschen geholfen hat, dass die Wehmut nicht ganz so groß wurde. Man muss ehrlich sagen, die letzten zwei Spielzeiten, die letzten zwei Jahre, die waren ja weniger von der Kunst geprägt als von der Kunstabschaffung, Verhinderung, Umstrukturierung. Das macht wirklich ehrlich, das ist ein bisschen leichter, den Abschied.
Bevor wir da vielleicht noch mal genauer drauf kommen, auch wie es in der Hinsicht jetzt weitergehen kann für die Theater, was ist denn das, was Sie jetzt ganz persönlich vielleicht am meisten vermissen werden?
Ja, ich glaube, am meisten werde ich vermissen, wirklich das Stücke zu inszenieren, die Zusammenarbeit mit dem Ensemble und ich sag mal so ein bisschen, das klingt vielleicht jetzt gewaltig, aber ich habe eine ganze Menge Energie drauf verwendet, auch die Kultur in der Lausitz in der Zusammenarbeit auch mit den Sachsen weiterzutreiben. Ich glaube, das werde ich ein bisschen vermissen, dass das jetzt zu Ende geht, für mich zumindest. Weil das war eine spannende Zeit. Ich habe viel mehr als zum Beispiel in Esslingen, in Baden-Württemberg, hier kulturpolitisch mitwirken können. Das war wirklich sehr schön und sehr überraschend. Und es hat doch viel, ja, hat mich sehr interessiert auch.
Sie waren ja auch daran beteiligt, das Theater Senftenberg zur Landesbühne zu machen. War das so die wichtigste Neuerung in Ihrer Zeit dort? Und warum war Ihnen das persönlich so ein Anliegen, jetzt Theater in die kleineren Gemeinden ja auch in Brandenburg zu bringen?
Naja, das hat so einen ganz wichtigen Hintergrund. Als ich hier anfing, haben mich Journalisten gefragt, ja, haben Sie nicht Angst vor der Drohkulisse der Fusionierung mit Cottbus? Ist ja nicht so weit weg, 30 Kilometer, gibt viele Theater, die auf solchen Entfernungen, wo Orte fusionieren. Und auch damit das so ein bisschen der Gedanke aus der Welt kommt, habe ich mir gedacht, wenn wir hier eine Landesbühne draus machen, dann weiß jeder Politiker, jeder Landtagsabgeordnete, aha, die sind eine Landesbühne, die haben was mit dem Land zu tun und die anderen haben was mit dem Staat zu tun. Das sind völlig zwei verschiedene, nicht mehr kompatible Einrichtungen. Und das war so ein bisschen der kulturpolitische Hintergedanke. Und das andere ist, ich habe ja in Esslingen 10 Jahre Landesbühnenarbeit gemacht und bin seitdem überzeugt von der Wichtigkeit, dass die Kultur zu den Menschen kommt, weil es ist nicht selbstverständlich, dass die Menschen zur Kultur kommen. Und ich glaube aber, in so einem Flächenland wie Brandenburg ist das ganz, ganz wichtig. Wenn wir das nicht machen, macht es niemand.
Und was ziehen Sie da für ein Fazit? Womit haben Sie das Publikum am ehesten überzeugt? Und gibt es vielleicht auch Sachen, wo Sie sagen, das hätte funktionieren sollen, das hat aber nicht funktioniert, so wie Sie sich das gewünscht haben?
Ja, womit ich nicht gerechnet habe, als ich damals diese Idee zusammen mit den Schwedern so ein bisschen entwickelt habe, mir war gar nicht bewusst, als ich herkam, dass es überhaupt keine wirklichen Spielorte mehr gibt in Südbrandenburg. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass da so viel im Argen liegt und dass man da im Grunde nicht bei 0, sondern bei -3 anfängt.
Was haben Sie dann für Orte auftun müssen?
Was so typisch ist, ist, glaube ich, sowas wie Groß-Thiemig. Da gibt es ein wunderbares, herrlich rekonstruiertes, glaube ich, sogar ein Wasserschloss. Schneeweiß, wunderbar. Und Sie kommen rein und es ist leer. Da ist einfach nichts drin. Ein paar Steckdosen gibt's. Und Sie müssen im Grunde in solche Orte, die wunderbar zu bespielen wären, im Grunde mit einer ganzen theatralen Infrastruktur reingehen. Sie müssen also Stühle mitbringen und eine Bühne mitbringen und Scheinwerfer mitbringen und das ganze Equipment. Und da haben wir angefangen, das langsam zu entwickeln und sind in wirklich sehr, sehr kleinen Schritten auch vorwärts gekommen. Naja, und dann kam Corona und hat das tatsächlich erstmal wie ein Fallbeil abgeschnitten. Aufgrund der ganzen Hygieneauflagen konnten wir nicht mehr spielen. Dann waren zum Teil die Veranstalter vor Ort, das sind ja, das darf man nicht vergessen, meistens Laien, die machen das ehrenamtlich. Die können ja gar nicht durch solche Hygieneauflagen sich durchforsten. Und dann ist tatsächlich auch die Spielstätten-Fördermittelbeantragung beim MWFK immer noch so kompliziert. Da haben wir auch immer versucht, Mensch, schafft es doch auf eine Seite oder gestattet uns auch, das vielleicht mitzumachen. Also da stehen dann auch noch ganz normale finanzbürokratische Hürden, die im Grunde jetzt mein Nachfolger überspringen muss.
MWFK, nur für unsere Hörer, ist?
Ja, ach so, pardon, ja, unsere blöden Abkürzung immer. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
Aber dann haben Sie ja sozusagen über Jahre ein Publikum aufgebaut. Was erwartet denn dieses Publikum eigentlich von Ihnen? Was für Stücke, was für Themen muss so eine Landesbühne dann in Ihrem Fall auch ganz besonders diese ostdeutschen Befindlichkeiten immer noch auf die Bühne bringen? Wie nehmen Sie das wahr?
Also wenn ich Ihnen eine ganz ehrliche Antwort gebe, wenn ich das wirklich wüsste, dann würde ich mir das aber dermaßen patentieren lassen. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Was wollen Leute wirklich in ihrer Freizeit sehen? Für was sind sie bereit, auch noch ein bisschen Geld auszugeben? Der erste Schritt geht eigentlich eher über die Institution. Wir haben sozusagen das Spielen für die Schulen, für Kinder und Jugendliche. Das haben wir im ersten Schritt am meisten vorangetrieben, weil wir zum einen im Kontakt mit den Schulen auch über Spielräume verfügen können. Die haben Aulen, die haben Klassenräume, wo man sehr unkompliziert reingehen kann und wo auch ziemlich klar die Themen sind. Die kriegen wir über die Bildungspläne raus, aber man weiß auch, mit was man eine Kindergartengruppe erfreut. Beim sogenannten Abendspielplan ist es eben schwieriger. Am besten, man schaut in sein eigenes Herz rein und versucht ein bisschen, das nach dem auszurichten. Ob das jetzt wirklich noch ostdeutsche Themen sind, würde ich eher ein bisschen bezweifeln. Da ich ja selber aus Ostdeutschland komme, merke ich, das ist nicht ein Thema, was mich sozusagen tagtäglich umtreibt. Das ist meine Biografie. Aber das bedeutet ja nicht, dass es gleich ein Genre meint. Aber also vom Bühnenverein weiß man ja, also natürlich ist sozusagen die Unterhaltung eine ganz wichtige Komponente. Und ich finde, gerade in schweren Zeiten, wie es ja die unseren im Moment sind, finde ich das unglaublich nobel, wenn man den Leuten Freude bereitet und sie irgendwie leichter entlässt, nachdem sie den Abend gesehen haben. Ich habe mal, als ich noch am Berliner Ensemble war, in DDR-Zeiten, haben wir manchmal so ein Gastspiel im Westen gemacht. Wir waren in Barcelona und da entdeckte ich für mich den Miró, den Maler. Der ist ja auch Bildhauer und in Barcelona stehen so Skulpturen von dem rum. Ja, wie würde ich die nennen? Vielleicht so eine Art Totempfahl oder sowas. So ein fröhliches Ding. Und ich gehe eine Straße lang, biege auf einen kleinen Platz, sehe so eine Miró-Skulptur und muss lachen und gehe fröhlicher weiter. Und das kannte ich aus der DDR gar nicht, aus meinem Ost-Berlin. Der Lenin in seinem roten Marmor und Marx und Engels, da bei Marx und Engels Forum, diese düsteren Gestalten, vor denen man ja eher Angst kriegte. Das war alles so bedrohlich und ich sah diesen Miró und kapierte für mich ganz viel über die Wichtigkeit auch von Kunst, wie wichtig es ist, Freude zu machen.
Die Spielzeit geht zu Ende und damit endet auch die Intendanz von Manuel Souberon an der neuen Bühne Senftenberg. Er ist bei uns im Gespräch in Rang 1. Manuel Souberon, Sie haben mal bei uns in einer anderen Sendung gesagt, Sie hätten in der DDR, als Sie Theater gespielt haben, am Anfang noch geglaubt, man könne mit dem Theater die Welt verbessern, die Gesellschaft ändern, konkreten Einfluss ausüben. Dieser Glaube scheint ja heute an die Theater zurückzukehren, zumindest in den Metropolen, in Berlin zum Beispiel. Da positionieren sich die Bühnen ja sehr oft aktivistisch und sehr politisch, auch vorbildhaft für die Gesamtgesellschaft. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das war ja Theater immer. Und es gibt einen guten Satz von dem Filmemacher Godard. Der hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, politische Filme zu machen, sondern filmpolitisch. Du musst also wachen Auges durch deine Zeit gehen. Aber diesen Kinderglauben habe ich nicht mehr, dass wir mit Theater etwas aufführen, Und dann gehen die Leute raus und wissen, wie man sich jetzt zum Krieg in der Ukraine verhält. Oder man weiß, aha, das Klima muss eben doch gerettet sein, sonst verglühen wir eines Tages. Also dieses Botschaftstheater, an was ich als junger Anfänger und Schauspieler glaubte, das glaube ich nicht. Aber dass du natürlich wachen Auges durch deine Zeit gehst, das wird bleiben und das war Theater immer. Aber das meine ich auch, wenn ich jetzt in unseren, oder sagen wir in den Corona-Zeiten, als so die erste Corona-Welle losging, da gab es einen Stoff, den hätte ich niemals auf die Bühne gebracht. Das war die Pest von Camus. Und im Moment, glaube ich, muss ich keine Stücke über den Krieg machen, weil auf jeder Titelseite ist der Ukraine-Krieg. Und wissen Sie, damit kann Theater überhaupt nicht mithalten mit der wirklichen blutigen Realität. Da müssen wir sehr aufpassen. Und im Moment muss ich niemandem erklären, dass Krieg was Schreckliches ist und wie tapfer es ist, sich zu verteidigen. Ich glaube, ich muss eher im Moment, die Stoffe würde ich machen, Leuten die Angst zu nehmen, wissen Sie? Ich glaube, wenn ich an mein kleines Herz denke, habe ich ein bisschen sehr Sorge vor der Zukunft, vor diesen vielen unlösbaren Momenten. Und ich bin immer froh, wenn ich sozusagen durch was auch immer, ein Buch, ein Film oder ein Theatererlebnis, auch meine Atempause kriege. Das ist für mich auch politisch.
Das muss das Theater leisten im Augenblick. Vielleicht auch gerade, wie Sie sagen, jetzt in dieser Nach-Corona- oder immer noch Corona-Phase. Oh. Wir erleben das im Augenblick Land auf Land ab. Das Publikum kehrt auch nicht einfach so zurück, auch da, wo jetzt die Maßnahmen fallen. Ja. Die Frage ist also, kann man sie vielleicht mit solchen Stoffen holen, mit Erleichterungsstoffen vielleicht auch?
Also letztens saßen wir an so einem lauen Abend, wir ziehen ja nun bald weg. Und wir haben hier so ein kleines Häuschen mit einem schönen Garten. Und meine Frau und ich saßen auf der Terrasse und guckten so in den Sternenhimmel und tranken einen Schluck Wein. Und ich wollte ja plötzlich was über den Krieg erzählen. Und da hat sie nur gesagt, nee, jetzt nicht. So ist das. Das ist für mich aber politisch. Damit denke ich ja politisch und sage nicht, vergesst die Welt draußen und Halligalli, alles ist schön, sondern gerade in dieser Besonderheit des Mitnehmens, des Luftholens, ich glaube, das ist im Moment sehr wichtig. Und wir sehen ja, wie schwierig es ist, die Menschen jetzt ins Theater zu holen. Dieser Kinderglaube, der so am Anfang des zweiten Lockdowns stand, also Theater ist unverzichtbar und diese zum Teil putzigen Begriffe, die dann so kursierten, das stimmt ja alles nicht. Und das haben wir sehr schmerzlich erfahren und jetzt, wo Corona vorbei ist und die Türen wieder aufgehen, strömt das eben nicht mit einem Selbstverständnis wieder rein. Und warum nicht? Weil uns viele Sorgen plagen, die Inflation, die steigenden Preise für Energie und Lebenshaltungskosten. Und das ist so ein kompliziertes Feld, dass man sich sehr wohl überlegen muss, dass das alles kein Selbstläufer ist. Wissen Sie, das klingt vielleicht jetzt alles so altklug, aber das bin ich ja gar nicht. Ich bin ja auch nur so ein normaler Mensch. Aber ich habe so ein paar Sachen schon mal erlebt, weil Sie mich vorhin zitierten, dass ich so in den 80er Jahren am BE dachte, wir rütteln mit der Kunst an den Festen der Diktatur und helfen sogar 89, sie zum Einsturz zu bringen. Und die Theater, wir haben ja den Kirchen so geneidet, dass die ihre Türen aufmachten und die Leute zu Diskussionsrunden in die Kirchen holten. Das haben wir ja dann ab September in den Berliner Theatern und in der Republik auch gemacht und fanden das wichtig und waren ganz stolz darauf. Naja, und dann fällt die Mauer und ich sage Ihnen, am nächsten Tag war schon kein Mensch mehr im Theater. Und das Ganze hielt sich so wenigstens gefühlte 2 Jahre lang, dass es sehr schwer wurde, sich wieder zu finden und Themen zu finden, mit denen man die Menschen wieder ins Theater locken konnte. Auch ein sehr wichtiger Prozess für mich, diese Erfahrung, sich überhaupt nicht sicher zu sein, dass die Menschen zu einem kommen.
Aber Sie haben es geschafft, dass die Menschen zu Ihnen gekommen sind. Wie geht's denn jetzt bei
Ihnen? Ja. Muss ich einmal sagen, wir haben nämlich im 3. Jahr meiner hiesigen Intendanz einen absoluten Rekord gehabt. Den gab es noch nie damals. Also bis dahin mit 73.000 Zuschauern. Ja, die Jahre danach waren wir immer so um die 70.000, bis Corona kam. Darauf sind wir natürlich mächtig stolz. weil die Stadt hat ja nicht mehr 25.000 Einwohner. Daran sehen wir ja, wie stark wir in die Region reinwirken.
Ihr Nachfolger Daniel Ries hat jetzt seine Arbeit begonnen. Seine erste Spielzeit startet dann am 1. September. Mit im künstlerischen Leitungsteam sind Chefdramaturgin Caroline Felsmann und Hausregisseurin Elina Finkel. Die müssen das jetzt sozusagen erstmal wieder weiterführen, müssen da anknüpfen, hoffentlich auch an diese Erfolge. Wie geht's denn bei Ihnen jetzt konkret weiter?
Naja, ich werde erstmal Rentner. Ich werde ja am 23. August diesen Jahres 65. Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation gesagt. Ich bin ja Melker, also Zootechniker, Mechanisator heißt das ganz konkret. Und habe Abi mit Berufsausbildung, das zählt ja als Lehre. Bin also seit dem 1. September 74 in Arbeit. Deswegen kann ich jetzt schon abschlagsfrei in die Rente gehen. Das mache ich auch. Und meine Frau hat seit dem 1. April eine Professur an der Kunstuni in Essen, an der Folkwang-Uni. Und so ziehen wir nach Essen, weil die Rente kann ich ja überall kriegen. Und ich bin da aber überhaupt nicht in Sorge. Entweder kann ich wieder irgendwas inszenieren oder an der Uni was machen oder ich schreibe was auf. Also da bin ich im Grunde ganz fröhlich und neugierig, weil ich hatte ein Glück im Leben, weil jeder Ortswechsel hat mich irgendwie so weitergebracht als Mensch, als Erlebnis, als Freundeskreis, also es hat mich immer bereichert. Und ich habe jetzt in der nächsten Woche singe ich ein paar Lieder zu meinem Abschied hier und das habe ich ein bisschen übertitelt. Gute Freunde findest du überall und sonst nirgends. Das ist doch ein ganz schöner Satz. Insofern ist mir gar nicht bang. Bang ist mir nur vom Umzugskarton packen und vom Lampen ab- und anschrauben.
Kriegen Sie auch hin.
Nee, mach die Umzugsfirma. Mach ich nicht mehr.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute für die Zukunft, in jedem Fall.
Ja, na.
Manuel Souberon, der noch amtierende Intendant der neuen Bühne Senftenberg. Am Mittwoch verabschiedet er sich dann mit seinem Liederabend aus dem Amt in Senftenberg. Unser Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Dramatikerin Maxi Obexer, die gerade erst aus dem Vorstand des Deutschen Pennzentrums zurückgetreten ist. Ihr großer Theatermoment ist auch politisch.
Artikel 2. Anstiftung, Beteiligung und Versuch.
Ein genialer Theatermoment, den ich erleben durfte, war, als die AfD angekündigt hatte, zu einem Publikumsgespräch zu kommen, zu den illegalen Helfern. Und mir das auch erst eine halbe Stunde vorher angekündigt worden war. Und ich dann auf jeden Fall sehr gespannt war, wie das werden würde mit den AfD-Leuten im Publikum. Und dann, als die Aufführung zu Ende war, hörte der Applaus nicht mehr auf. Und er hörte und hörte nicht mehr auf. Und es gab dann Standing Ovations. Und ich habe mich nur gewundert, was ist denn da drin los? Ich war nicht in Aufführungen, sondern ich war draußen. Ja, und dann wurde mir gesagt, die Leute im Publikum hätten die AfD-Leute erkannt. Und die hätten dann einfach auf ihre Weise dann demonstriert gegen diese Leute im Publikum, die eben die Auseinandersetzung verweigern und die Verhandlungen verweigern. Und deshalb gaben sie so demonstrativ so viel Applaus und Standing Ovations, dass die sich dann einfach geschlichen haben.
Die Dramatikerin Maxi Obexer über einen Theaterbesuch der AfD bei der Aufführung ihres Stücks Illegale Helfer. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.